Verbrechen. Der Podcast.
Liebe True Crime-Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Krone Verbrechen mit Martina Brewein von der Kronenzeitung. Hi Martina.
Hallo, servus.
Und ich bin Mischa Kronenfels, Chefredakteur von Krone Hit. Heute sprechen wir über den gefährlichsten Häftling Österreichs, so wird Werner K. bezeichnet. Und es gibt auch niemanden, der so lange im Gefängnis sitzt wie er. Wer ist dieser Werner K.? Was hat er verbrochen? Um das Ganze hier aufzudröseln, gehen wir jetzt zurück ins Jahr 1980, Martina. Es ist der 15. Jänner und Werner K. verbüßt bereits eine Haftstrafe. Weswegen, darüber werden wir noch sprechen im Laufe dieses Podcasts. Auf jeden Fall, an diesem Tag kommt er heraus und es wird Furchtbares passieren. Bitte nimm uns zu diesem Tag zurück.
Ja, also er war damals 33 Jahre alt. Und er sollte demnächst entlassen werden. Er saß in der Justizanstalt Garsten ein und er hatte einen mehrtägigen Freigang, einen unbegleiteten, muss man dazu sagen schon. Also das heißt, es waren keine Wachebeamten bei ihm. Und das war eben, damit er sich ein wenig in der Gesellschaft zurechtfinden kann wieder und damit er sich auch einen Job suchen kann. Er ist dann gemeinsam mit einem anderen Häftling aus der Justizanstalt Garsten gegangen, planmäßig nach Wien gefahren. Er hatte relativ viel Geld bei sich, also 2000 Schilling. Das sind ungefähr gerechnet 140 Euro, war aber damals doch nicht so wenig. Ich will nur vorweg sagen, durch einen Trick irgendwie ist er zu diesem Geld gekommen. Er hatte nämlich in seiner Zelle dauernd Schnaps gebrannt und die an Mitgefangene verkauft, illegal natürlich. Und wie er zu dem Ganzen gekommen ist, er ist da im Gefängnis zum Islam konvertiert und hat dadurch sehr viele Kartoffeln und Obst bekommen. Und dadurch war ihm das überhaupt möglich, diese Schnapsproduktion zu machen. Gut, aber gehen wir zurück zum 15. Jänner 1980. Also er ist gemeinsam mit diesem anderen Häftling in einen Zug gestiegen nach Wien. Sie haben sich dann in Wien in einer billigen Frühstückspension einquartiert und sind dann jeder sozusagen ihrer Wege gegangen, weil jeder für sich alleine irgendwie versuchen sollte, bei verschiedenen Firmen anzuheuern, um Jobs, die sie dann eben nach ihrer Haftentlassung hätten haben sollen. Der Werner K. hatte aber vollkommen andere Pläne, der hat sich auch nirgends vorgestellt, sondern er ging mal los und hat sich mal ausgestattet mit verschiedenen Dingen.
Er hat sich in verschiedenen Shops, unter anderem Gaspistolen mit Munition, Elastikbinden und Leukoplast- und Wegwerfhandschuhe gekauft. Spricht dafür, dass er wirklich etwas ganz anderes im Sinn hatte, Martina, als sich um einen Job zu bewerben. Wie ist der weitere Tag abgelaufen dann? Was ist passiert?
Der weitere Tag ist dann abgelaufen, dass er in Wien in verschiedene Gegenden gefahren ist, wo hauptsächlich Einfamilienhäuser stehen. Und er ist in verschiedene Einfamilienhäuser eingebrochen, hat aber dort kaum etwas mitgenommen, weil er ja überhaupt nicht auf der Suche war nach Wertgegenständen, sondern er ist wirklich auf Menschenjagd gegangen. Und er war äußerst enttäuscht darüber, das hat er dann auch später in Verhören gesagt, dass er in keinem Einfamilienhaus irgendjemanden angetroffen hat.
Du nennst Werner K. im Titel deiner Geschichte im aktuellen Krone-Verbrechen-Magazin Teufel in Menschengestalt, und wir werden im Laufe dieser Folge verstehen, warum er so bezeichnet wurde. Nachdem er in Wien kein Haus mit Menschen vorgefunden hat, ist er dann in eine andere Stadt gefahren.
Ja, das war dann schon am 16. Jänner, also am Tag darauf. Da hat er sich dann gedacht, ja, er fährt jetzt mal mit dem Zug nach St. Pölten, eine Stadt, in der er noch nie in seinem Leben davor war. Er ist dann dort ausgestiegen, hat einen Taxifahrer gesucht, ja, hat diesem Taxifahrer gesagt, er wäre ein Teppichhändler und er soll ihn bitte in eine gehobene Gegend, also wo viele Villen sind, führen, weil er will Geschäfte abschließen, ja. Und dieser Taxifahrer hat ihn dann wirklich dorthin gebracht. Er war dann wirklich in einer Villengegend von St. Pölten und ist dann von Haus zu Haus gegangen, ja, und hat geschaut, wo da doch Menschen wären. Und dann ist er draufgekommen, er ist von mehreren Häusern wieder weggegangen, weil da waren Männer, starke, große Männer zu Hause. Oder zum Beispiel in einem Einfamilienhaus war eine Frau mit einem Hund, mit einem großen. Und der Hund hat ihn schon angeknurrt gleich und angebellt, also ist er weitergegangen. Endgültig ist er dann an einem anderen Einfamilienhaus vorbeigekommen. Und da hat er gesehen aus dem ersten Stock, dass da ein junger Mann steht und ihm winkt. Und es war irgendwie erkennbar, dass dieser junge Mann vielleicht irgendwelche Beeinträchtigungen hat. Also Tatsache ist, dass dieser junge Mann wirklich körperlich und geistig auch ein wenig beeinträchtigt war. Der war allein in diesem Haus, ein 27-jähriger Mann. Er hat dann unten an diesem Haus geläutet, der Werner K. Der war aber im ersten Stock, konnte da auch nicht alleine runter, weil er ist eben im Rollstuhl gesessen, dieser Mann. Und er ist dann durch ein Fenster im Erdgeschoss in dieses Haus eingedrungen, ist dann einmal sofort zu diesem Mann rauf, hat ihn dann runtergeholt mitsamt seines Rollstuhls in das Wohnzimmer dieser Villa, hat ihn dort einmal begonnen auszufragen. Also der hat ihm dann erzählt, ja, dass sein Vater, der war ein Steuerberater, ist vor ein paar Jahren schon gestorben. Seine Mutter, die ist in einem Pflegedienst tätig, die wird bald nach Hause kommen. Mutter 55, sage ich nur vorweg. Und die Tochter, also seine Schwester mit 24 Jahren, die studiert in Wien, die wird auch demnächst nach Hause kommen. Der Werner K. hat sich dann dort mal hingesetzt auf einen Sessel, den jungen Mann vor sich, der im Rollstuhl vor ihm saß, und hat sich einmal Zigaretten der Reihe nach angeraucht, immer wieder, und hat gewartet.
Zu den folgenden Szenen muss man sagen, dass im aktuellen Artikel im Krone-Magazin Verbrechen, dass du hier Details aussparst, weil sie natürlich besonders furchtbar sind und schwer zu ertragen. Deswegen werden wir hier auch nicht auf Details eingehen, was er mit diesen Menschen alles gemacht hat. Dennoch müssen wir umreißen, worum es hier konkret geht und warum er auch als Teufel in Menschengestalt bezeichnet wird. Und vor allen Dingen später dann, was eigentlich seine Motive sind. Martina.
Ja, also er hat dann eben, wie ich zuerst gesagt habe, gewartet, rauchend, auf die zwei Frauen. Um 17 Uhr ungefähr kam dann die Mutter nach Hause, eine Stunde später die Tochter. Er hatte schon davor den 27-jährigen Mann, den Behinderten, gefesselt in seinem Rollstuhl. Und dann die Frauen, wie sie gekommen sind, hat er sie der Reihe nach auch gefesselt. Also sie waren dann alle an Sesseln gefesselt und der junge Mann eben an seinen Rollstuhl. Um ihnen besondere Angst einzujagen, hat er dann zunächst die Familienkatze auf abscheuliche Weise umgebracht, vor den Augen dieser drei Menschen, die natürlich schon fürchterlich in Panik waren. Und er hat dann begonnen, den jungen Mann zu quälen einmal zunächst. Also das war ein stundenlanges Martyrium, das bis spät in die Nacht ging. Und die Mutter, die schon ohnehin herzkrank war, die war schon knapp daran, weil sie das nicht mehr aushielt, zu sterben. Hat solche Herzprobleme bekommen. Er hatte dann noch ihre Herzmedikamente eingeflößt, damit sie noch weiter lebt und damit sie mitbekommt, wie er weiter diesen Sohn quält. Er hat dann letztendlich wirklich den Sohn vor ihren Augen auf diese schreckliche Weise getötet, wieder wie die Katze, also mit einer Schlinge, also hat sie erdrosselt. Er hat dann weiters angefangen, die Tochter auch zu quälen sehr. Die Mutter, knapp bevor sie wirklich gestorben wäre, um etwa 2 Uhr früh, hat er dann die Mutter auch noch erdrosselt. Und weil du eben zuerst gesagt hast, es haben wirklich so fürchterliche Dinge stattgefunden, dass man die auch, glaube ich, nicht sagen sollte. Und das Martyrium dieser armen Frau, der Tochter, dauerte dann noch ungefähr bis 5 Uhr früh, bis er auch sie dann letztendlich erdrosselt hat.
Am nächsten Tag beförderte er die drei Leichen in den Kofferraum des Autos, das vor der Tür steht, und wird dann aber später auch gefasst.
Man sieht da auch seine extreme Kaltblütigkeit. Also nach diesen drei Morden hat er sich einfach in dem Haus noch etwas zu essen gerichtet und ist schlafen gegangen, hat sich in ein Bett gelegt und hat geschlafen. Und dann hat er eben diese drei Leichen in das Familienauto, in einem Mercedes, transportiert und ist damit dann nach Salzburg gefahren, bis zum Bahnhof hin. Er hat sich auf dem ganzen Weg dorthin auch ein bisschen auffällig verhalten. Also man muss sagen, es war dann noch nebenbei, dass er einen Scheck von der Frau hatte, also von der Mutter, damit in einem Restaurant zahlen wollte. Er wurde außerdem von Nachbarn beobachtet, wie er von dem Grundstück weggefahren ist mit dem Auto. Also das heißt, es war da schon Alarmbereitschaft, weil die Leichen dann schon gefunden worden sind. Er wurde dann verhaftet und er hat dann wirklich ein Geständnis des Grauens abgelegt. Also er hat gesagt, dass er einfach immer halt schon nur töten wollte und dass er halt Spaß dabei empfunden hat, diese drei Menschen zu Tode zu bringen und vor allem auch so zu quälen.
Aus Lust am Bösen ist das Motto deines aktuellen Krone-Magazins Verbrechen. Was diese Menschen auszeichnet, unter Anführungszeichen ausmacht, ist, diese Motivlosigkeit, die wir in anderen Fällen immer beobachten können. Es gibt ein Motiv, warum getötet wird. In diesem Fall gibt es überhaupt kein Motiv. Um das noch einmal zu veranschaulichen, lass uns jetzt ein bisschen zurückgehen in der Zeit und erklär uns doch, wer dieser Werner K. eigentlich ist, Martina, und wie früh das Ganze eigentlich begonnen hat, dass er einfach nur töten wollte.
Also er hat dann später auch immer wieder gegenüber von Gutachtern, also Gerichtspsychiatern und auch gegenüber der Kripo gesagt, dass er schon als Bub nur diesen Traum hatte zu töten. Er war auch schon als Kind, er war ein Einzelkind, in frühester Kindheit besonders auffällig. Also hat sich schon aggressiv verhalten, hat nicht lernen wollen, hat überhaupt keine Regeln akzeptiert. Egal, was man gemacht hat. Das war dann so, seine Mutter, also der Vater war früh absent, aber es gab bald einen Stiefvater, der sich wirklich um den Buben angeblich sehr gut gekümmert hat. Die kamen mit dem eben nicht zurecht. Die Mutter hat sich dann gedacht, ja, vielleicht wäre es gut, wenn sie den Buben nach Salzburg gibt, zu seiner Oma, die lebt in einem Dorf, vielleicht kommt er dort ein bisschen zur Ruhe. Der Bub ist dann immer wieder gependelt zwischen Niederösterreich, also dort, wo der Stiefvater und die Mutter gelebt haben, oder Salzburg, wo die Oma gelebt hat. Aber niemand kam mit ihm zurecht. Und es war schon so, dass die Mutter irgendwann gesagt hat, sie kommt mit ihrem Buben einfach nicht zurecht und sie hat Angst vor ihrem Kind und hat sich ans Jugendamt gewandt. Dadurch ist der Werner K. dann in ein Heim gekommen, immer wieder auch mit Unterbrechungen, auch wieder nach Hause. Aber es war halt wirklich überall, wo er war, war es irgendwie eine Tragödie, weil er einfach vollkommen unsteuerbar war und eben wirklich schon über ein Gewaltpotenzial und vor allem über eine wirklich tiefe kriminelle Energie verfügt hat. Und er hat dann eine Lehre gemacht zum Drogisten, ist da dann schon aufgefallen, weil er wahnsinnig viel gestohlen hat, seinen Chef. Das heißt, er hat also da schon sozusagen seine ersten Vorstrafen gehabt, ja. Und dann mit 16 war dann wirklich seine erste wirklich große Tat. Er wollte seine Mutter erstechen. Er hat auch damals im Verhör gesagt, ja, also er wollte sie einfach töten, weil er sie hasst und weil er überhaupt alle Frauen hasst. Er bekam dann 4 Jahre Gefängnis, ist dann wieder entlassen worden. Dann hat er viele Einbrüche, Betrügereien begangen, ist dann wieder in Haft gekommen, ist dann letztendlich 1971 wieder freigekommen, hat dann wieder Vermögensdelikte begangen. Bis er 1972, da hat er damals in Salzburg gelebt, in das Haus einer älteren Salzburgerin eingedrungen ist. Da hatte er schon mit Handschellen, Damenstrümpfe, ein Elektrokabel und eine Pistole und hat diese Frau also mit 2 Pistolenschüssen schwerst verletzt und auch sie schon mit seinen Dingen, die er damit hatte, gequält. Natürlich wurde er wieder verhaftet. Da bekam er dann quasi für seinen 2. Mordversuch, eben nachdem an der Mutter 7,5 Jahre Haft.
Und sitzt im Gefängnis, wie gesagt, bis 1980, wo er dann diese Bluttat begeht, über die wir vorher sehr ausführlich gesprochen haben. Werner K. sitzt nach wie vor im Gefängnis und ist mittlerweile fast 80 Jahre alt und will aus dem Gefängnis raus, Martina.
Ja, also er hat jetzt einen Antrag gestellt. Immer wieder stellt er diese Anträge, weil er eben meint, er wäre ohnehin geheilt, ja, oder er leugnet jetzt auch diesen Dreifachmord. Also er sagt, er war da nur mit, da waren irgendwelche Rechtsradikalen und mit denen hätte er einen Einbruch machen sollen dort und die haben eigentlich diese Tat begangen. Alles völliger Unsinn, also man weiß, dass das wirklich er war. Er verleugnet auch Dinge, die er früher bei Gutachtern gesagt hat, also eben, dass er diese immense Lust zu töten hat, dass er Lust dabei empfindet, andere Menschen zu quälen, ja, ihnen wirklich weh zu tun. Er ist jetzt im Gefängnis, also in der Justizanstalt Stein. Er hat angefangen, Ikonen zu malen. Das ist sein großes Hobby. Er ist aber auch dazwischen wieder aufgefallen, weil er hat auf einem Computer Foltervideos gehabt. Er wurde halt immer wieder auch untersucht, gerichtspsychiatrisch, weil das ist auch vorgeschrieben. Also wenn ein Mensch verurteilt wird, weil er hat zwar lebenslang bekommen, aber auch gleichzeitig wurde veranlasst, dass er wegen seiner schweren psychischen Störung, also er ist sadistisch, schwerer Narzissmus, also wirklich dissoziale Persönlichkeitsstörung, er hat so ziemlich die ganze Palette an Persönlichkeitsstörungen, die man nur haben kann. ist er natürlich auch gleichzeitig zur Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher verurteilt worden. Das heißt, er muss in der Haft psychiatrisch behandelt werden, psychologisch auch, ja, also Therapie bekommen und Medikamente, alles, was halt für ihn notwendig ist. 2019 wurden aber diese Maßnahmen schon abgebrochen, weil alle Psychiater und Psychologen zu dem Schluss gekommen sind, er ist einfach untherapierbar, unheilbar, es geht nicht. Und es sind auch zum selben Schluss die vielen Gerichtspsychiater gekommen, die ihn immer wieder untersucht haben und die halt eine nachhaltige, schwere Gefährlichkeit bei ihm festgestellt haben. Also wirklich, er wäre, wenn er nach draußen kommen würde, eine tickende Zeitbombe, die aber relativ bald vermutlich explodieren würde. Und es wäre wieder möglich, dass er eben Taten setzt, die ähnlich sind wie die, die er davor gesetzt hat.
Der Werner K., die bekannte Strafverteidigerin Astrid Wagner, damit beauftragt, ihn frei zu bekommen. Was erzählt sie dir, wie er so wirkt? Also wie ist er ein Mensch, der als gefährlichster Häftling Österreichs gilt im persönlichen Gespräch?
Genauso hat sie mir erzählt, wie er auch überhaupt im Gefängnis wirkt. Das habe ich zuerst nicht erwähnt gehabt. Bei seinen vorigen Haftstrafen und auch jetzt bei dieser langen Haftstrafe, er ist ein Musterhäftling. Er hält sich im Gefängnis an alle Regeln, er ist immer höflich, er sorgt dort nicht für Unruhe. Und die Astrid Wagner erzählt ihm auch, also wenn sie mit ihm spricht, er spricht ganz vernünftig, bedächtig, zeigt sich natürlich von seiner guten Seite, da versucht eine gute Seite von sich zu präsentieren, wirkt halt überhaupt nicht aggressiv. Aber ich möchte dazu sagen, dass das auch ziemlich typisch ist, dass gerade die Täter, die besonders gefährlich sind oder besonders fürchterliche Fantasien haben und wirklich ganz grausliche Taten begangen haben, dass die eigentlich immer am angepasstesten sich verhalten hinter Gittern, weil dort können sie ja ihre Fantasien eh nicht ausleben. Sie leben ja dann noch von den Erinnerungen an ihre Taten, das spielt sich in ihren Köpfen ab, ja, und das gibt ihnen dann noch so gewisse Kicks, ja, aber sie haben jetzt keinerlei Interesse daran, mit einem anderen Häftling sich zu prügeln. Das ist ihnen sozusagen zu wenig. Darum gelten gerade diese Häftlinge oft eben als besonders unproblematisch, was oft auch sehr gefährlich ist, ja, weil wenn das nicht richtig eingeschätzt wird, dann, es ist ja schon vorgekommen, dass solche Häftlinge dann entlassen wurden.
In dem Artikel im Krone Magazin Verbrechen ist auch zu lesen, dass er immer noch gewisse Wünsche hat für den Fall, dass er freikommen würde. Er würde gerne in die Natur gehen, er würde gerne in einer Wohngemeinschaft leben. Diese Wünsche werden ihm vermutlich nicht erfüllt werden.
Also alle Prognosen sind dagegen. Sowohl seine Gefängnispsychiater, die natürlich hier und da noch nach ihm schauen, obwohl die Therapien abgebrochen worden sind, sprechen sich dagegen aus. Und jeder Gutachter hat sich damit bis jetzt also wirklich vehementes dagegen ausgesprochen. Also ich denke nicht, dass es noch zu einer Entlassung kommen wird.
Der gefährlichste Häftling Österreichs, ein Teufel in Menschengestalt, wie du es beschrieben hast in deinem Artikel. Das Krone-Magazin Verbrechen hat den Schwerpunkt aus Lust am Bösen. Und auch in der nächsten Folge, in 2 Wochen, wird es um einen Mann gehen, der genau aus den gleichen Motiven, nämlich aus keinen, gemordet hat. Vielen Dank für deine Einblicke, Martina.
Danke dir.
Krone Verbrechen, der Podcast.